begrüße Sie zum Mercury-Podcast Ganz einfach Vertrieb. Aktuell, spannend und relevant für Ihren Erfolg im Vertrieb.
Mein Name ist Matthias Huckemann, Geschäftsführer von Mercury International. Und ich freue mich sehr, in unserem neuen Podcast mich heute mit Volkmar näher auseinanderzusetzen und ihn als unseren Gast begrüßen zu dürfen. Volkmar arbeitet als selbstständiger Trainer für strategische Verhandlungen mit Einkäufern. Also ein hochspannendes Thema, was uns alle beschäftigt. Alle achten auf Kosten, alle achten auf Geld. Und da ist man natürlich im Vertrieb für jeden Tipp und Trick dankbar, den man bekommt. Durch die Erfahrung von Volkmar hoffe ich sehr, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer neue Erfahrungen bekommen zur Sichtweise von Einkäufern, also dass wir die Perspektive auch ein Stück weit wechseln können und uns einfach mal bildlich gesprochen in die Schuhe des Einkäufers begeben können. Nicht des oder von Einkäufern, könnte man vielleicht besser sagen. Bevor wir jetzt aber loslegen, lieber Volkmar, zunächst mal ganz herzlichen Dank, dass du heute für den Austausch zur Verfügung stehst. Du bist wieder fit, was gut ist. Du hast ja gedacht, stimmlich warst du nicht ganz auf der Höhe. Ich denke, das wird jetzt, wir haben ja im Vorgespräch schon drüber gesprochen, auf jeden Fall der Fall sein. Vielleicht starten wir mal so, lieber Volkmar, dass du den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz mal was zu deiner Person sagst und zu deiner bisherigen Laufbahn.
Ja, Matthias, die Stimme läuft wieder. Vielen Dank.
Absolut, klingt gut.
Für die Einladung. Und es soll ja beim Podcast einigermaßen gut klingen. Und deswegen danke fürs Verschieben. Ja, wo komme ich her? Ich komme aus dem Einkauf. Ich war lange Zeit Einkaufsleiter in großen Handelsunternehmen. Amazon und Mediamarkt dürften bekannt sein und habe dort den Einkauf geleitet. Das heißt, da in dem Zusammenhang auch immer Verhandlungen mit Monopolisten geführt. Das ist so die Geschichte. Ne? Wenn Kunden in den Laden kommen, bestimmtes Produkt haben wollen, dann berät man die nicht um, sondern man verkauft nun mal das, was da ist. Und aus der Geschichte, und seit über 12 Jahren, bin ich selbstständig, Freiberufler als Trainer für Verhandlungsführung und arbeite tatsächlich schwerpunktmäßig mit Kunden aus allen möglichen Branchen zusammen, weil das Thema Monopolisten ja nicht nur im Handel ein großes Thema ist, sondern im Grunde überall, wo Einkauf stattfindet, Single Source, Monopolstellung, sehr marktmächtige Player an verschiedensten Stellen. Und die Art und Weise, wie Monopolisten verhandelt, ist völlig unerheblich, ob das SAP, Sony, Bosch, Siemens oder ein Automobilhersteller ist. Die kann man austauschen, fällt nicht auf.
Das ist eine selbstbewusste Einschätzung eines Einkäufers oder der jedenfalls lange im Einkauf gearbeitet hat für zwei große Player, genau wie du es gesagt hast. Kannst du uns ja mal ein bisschen sowas erzählen? Wo siehst du denn im Augenblick wesentliche Herausforderungen, denen sich Einkäufer gegenübersehen in Verhandlungen, jetzt mit dem Vertrieb? Also vor allen Dingen, wenn es auch um globale Lieferketten und wirtschaftliche Unsicherheiten, etwa Abriss von Lieferketten etc. geht.
Na, im Grunde sind es zwei große Themen, die auch sehr unterschiedlich sind. Also wenn wir die letzten 2-3 Jahre zurückgehen, dann haben wir das Thema Supply Chain und Lieferketten, was uns allen ja irgendwie um die Ohren geflogen ist. Das heißt, Verfügbarkeit war nicht da und Ware aus China ist nicht angekommen. Chip-Hersteller, die Liste ist lang, Dinge, die nicht verfügbar war. Was haben wir im Einkauf gemacht? Wir haben uns umgeschaut und überlegt, naja, das, was wir bisher an Lieferanten hatten, die verlieren ihre Zuverlässigkeit, aus welchen Gründen auch immer. Also bauen wir andere Lieferanten auf, schärfen die Supply Chain nach. Also da wurde schon sehr viel abgearbeitet, wie Prozesse besser werden können und mit wem arbeiten wir eigentlich zusammen. Interessanterweise hat man in der Zeit nicht auf den Preis geschaut. Ne? Zum Teil hast du als Einkäufer gesagt, Hauptsache ich bekomm's, zahl quasi jeden Preis und war für Verkäufer und Hersteller natürlich eine sehr angenehme Situation. Und da kam auch so im 3-Monats-Takt die Preiserhöhung um die Ecke. Und genau das führt dann zum zweiten Punkt, nämlich den wirtschaftlichen Unsicherheiten. Was passiert durch Preiserhöhung? Das Kind heißt Inflation. Und diese Inflation führt dann irgendwann auch zu einer Kaufzurückhaltung. Also egal, ob ich jetzt halt Konsument unterwegs bin oder als Einkäufer für einen produzierenden Betrieb. Ich habe nun mal limitiertes Budget. Das heißt, ich werde weniger Stückzahlen einkaufen. Wenn ich halt nur 100.000 Euro habe, dann habe ich vorher halt 5 Stück bekommen und jetzt kriege ich halt nur noch 4 Stück, dann kaufe ich halt nur noch 4 Stück ein. Und die Inflation beschäftigt ist vielleicht sogar aus Einkaufssicht was Gutes, weil wir auf einmal weniger Nachfrage haben. Das heißt, die Hersteller haben wieder Ware. Die Verfügbarkeit ist im weitesten Sinne gut und stabil. Und jetzt haben wir auf einmal wieder Nachfragemarkt. Das heißt, ich würde mal sagen, aus Einkaufssicht, das Imperium Einkauf kann zurückschlagen.
Ja, das klingt bedrohlich für uns vom Vertrieb sozusagen, wobei ich eben auch weiß, dass du ja auch dein Herz schlägt ja auf der anderen Seite auch zumindest teilweise für den Vertrieb. Du hattest, und wir haben uns ja kennengelernt bei einem einer Keynote, die du gehalten hast und ich auch eine halten durfte. Und da hast du eine kernige These aufgestellt, dass in diesen Zeiten das Thema Win-Win in Verhandlungen vorbei ist. Frage an dich, warum ist das so und wie sollten sich dann Verkäufer in Zukunft darauf vorbereiten? Also wie kann denn überhaupt dann eine Einigung erzielt werden?
Ja, ich war genau genommen noch nie ein großer Fan von den Begriffen Win-Win, wo ja dahinter auch Win-Lose und der Kompromiss steckt. Grundsätzlich gilt der Kompromissbereitschaft als was Gutes, ne? Vor allem vielleicht auch im sozialen Gefüge, im Freundeskreis, in der Familie ist Kompromissbereitschaft was Gutes, so, um nicht im Streit zu enden, dahin so weit so gut. In wirtschaftlichen Verhandlungen heißt ein Kompromiss, dass beide Seiten verlieren. Und Win-Win erlebe ich oder habe ich immer erlebt in Verhandlungen, wenn mein Verkäufer zu mir gekommen ist und sagt, Mensch, Volkmar, lass uns hier doch mal eine Win-Win-Situation anstreben, ging das meistens so aus, dass ich bezahlen musste und der andere hat. Und meckern ist ja gut. Ich kann der Win-Win blöd finden oder nicht für sinnvoll halten. Was meine Antwort ist, ist immer die Frage, was ist der Deal? Ja, also wie kreativ sind wir, wie flexibel sind wir, wie bereit sind wir auch mal was reinzugeben, und dann sind wir wieder auch beim Thema Wirtschaftlichkeit und Wertschöpfung. Wie innovativ ist das ein Angebot? Wie ideenreich ist eine Lösung? Und wie gut sind wir denn in der Verhandlung aufeinander abgestimmt, um einen guten Deal zu machen? Und das muss spitz nicht immer eine Win-Win-Situation sein. Das kann auch mal sein, dass ich eine Zeit lang eher rein investiere, um dann halt später was rauszubekommen. Zugegeben, dass andere würden sagen, ja, das ist ja eine Win-Win-Situation. Tatsächlich muss ich immer ein bisschen darauf achten, dass wenn ich mit Verhandlern rede und der Begriff Win-Win kommt, passiert irgendwie was in den Köpfen, was nicht zum Ziel führt. Vor allem ist es nicht mehr kreativ, es ist nicht mehr flexibel, es wird irgendwie was vermutet womöglich. Und das deswegen, wenn wir einen Deal konkret benennen können, was gebe ich und was bekomme ich dafür, dann sind wir da einen Schritt weiter.
Ja, also das klingt hochinteressant, weil es einfach die Perspektive auch ein bisschen verändert. Und du bringst ja auch dann nochmal so einen Zeithorizont rein, wo du sagst, kann durchaus sein, dass ich jetzt mal mehr investieren muss, aber irgendwann kriege ich da was zurück. Du hast ja viele Verkäufer erlebt, die bei dir fast vorgesprochen haben oder die mit dir verhandeln wollten. Und wenn du jetzt mal so vor deinem geistigen Auge das nochmal Revue passieren lässt, welche Fehler haben die denn so in Verhandlungen gemacht, wo man sagt, mein Gott, das war nicht besonders clever und wie kann man die auch vielleicht vermeiden? Also das sind ja jetzt Dinge, Impulse, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer unbedingt von dir hören möchten.
Was ich bei Verkäufern feststelle, ist, dass die zu sehr auf die Beziehung ausgehen. Und das wird auch immer noch geschult und gelehrt. Wir haben ja zusammen Vorträge miterlebt und auch selber auf dieser Bühne gestanden. Und dann kam das immer wieder, Mensch, als Verkäufer musst du die Beziehung zu deinem Kunden aufbauen und eventuell auch den Beziehung zum Einkäufer aufbauen. Und das haben wir auch in den größeren Unternehmen, ist es ja gar nicht so, dass du immer den gleichen Einkäufer, die gleiche Einkäuferin triffst, sondern die wechseln dadurch. Das heißt, du hast mit der Abteilung oder mit der Institution Einkauf zu tun als Verkäufer. Und dann funktioniert der Beziehungsaufbau nicht, weil du den Menschen halt vielleicht nur einmal triffst, mit dem du da zu tun hast. Und ein halbes Jahr später redest du mit irgendjemand anders. Also anstatt eben zu sehr auf Beziehungsaufbau zu gehen, ist meine Empfehlung ganz klar, was ist das Angebot und verstehe ich denn auch die Prozesse und all die Dinge, die diese Einkaufsmannschaft braucht, um zu einer Entscheidung zu kommen. Die zweite Idee ist, das wird oft auch in Verkaufstrainings genannt, Mensch, arbeite mit der Fachabteilung zusammen. Und wenn du die Fachabteilung auf deiner Seite hast, ja, dann wird das ja praktisch nur noch durchgearbeitet und dann muss der Einkauf, macht dann praktisch wie von selbst einen Haken dran, weil ja die Fachabteilung schon so eine tolle Vorarbeit gemacht hat. Das kann mir als Einkäufer nicht gefallen, wenn meine Fachabteilung zu mir kommt und sagt, Mensch, jetzt haben wir mit dem Matthias Huckemann einen großartigen Lieferanten gefunden, den nehmen wir. Dann sage ich als Einkäufer, ja, vielen Dank, dann habe ich jetzt hier ein Monopol. Ja, also wenn man so will, ein internes Monopol, weil meine Fachabteilung eben nur einen einzigen hier ins Rennen geworfen hat. Was mache ich als Einkäufer? Ich gehe los und suche mir selber Alternativlieferanten zusammen. Also deswegen Empfehlung an den Verkauf, bitte hört nicht auf eure Verkaufstrainer, die sagen, arbeitet so intensiv mit der Fachabteilung zusammen, dass ihr als alleiniger Anbieter auf einmal dasteht. weil mir das als Einkäufer nicht gefällt, in einem Quasi-Monopol zu landen, wenn ich genau weiß, dass es mehrere andere gibt, wo ich durchaus Vergleiche ziehen möchte. Also es ist cleverer, da noch Vergleichbarkeit zu haben.
Du hast, folgendes mal, was ich hochinteressant finde, auch gesagt, dass es schwierig ist und du deshalb auch nicht die Empfehlung aussprichst, zu versuchen, eine Beziehung aufzubauen. Wenn man jetzt den Vertrieb sieht, dann versuchen die natürlich jetzt nicht kurzfristige Verkaufserfolge zu erzielen. Das hast du ja gerade auch nochmal angemahnt, so die längerfristige Perspektive beim Thema Win-Win mit einzubauen. Aber wie kann man denn überhaupt oder kann man überhaupt eine langfristige Partnerschaft mit Einkäufern aufbauen und pflegen?
Ja klar, also weil das gibt's jetzt ja auf der Einkäuferseite durchaus auch. Wenn ich als Einkäufer mit Monopolisten zusammenarbeite, dann mache ich ja genau das auch. Das heißt, ich betreibe durchaus Beziehungspflege. Nur diese Beziehungspflege wird ja oft auch so missverstanden über irgendwelche Smalltalk-Themen. Ne? Also was ist mein nicht vorhandener Hund zum Frühstück und wie alt sind meine Kinder und all diese Sachen. Das hat mit Beziehungspflege auch nicht wirklich was zu tun. Für jedes Gespräch brauche ich natürlich eine Gesprächsbeziehung. Ne? Ich will da jetzt nicht zu dogmatisch sein. Aber natürlich, wenn ich mit einem Einkäufer in einer Verhandlung bin, dann muss ich ja irgendwie eine Gesprächsbeziehung herstellen. Das heißt, wir brauchen eine Atmosphäre und eine Schwingung, auf der wir zusammen interagieren können. Wenn ich keine gute Gesprächsbeziehung habe, dann wird das nichts. Also auch wenn wir uns nur zum ersten Mal treffen. Und genau in dieser Mischung nur auf die Beziehung zu gehen, das ist das, was ich meine, das funktioniert nicht. Ne? So nach dem Motto, ich habe eine tolle Beziehung zur Fachabteilung, dann läuft es schon im Einkauf, das geht nicht. Oder ich versuche eine persönliche Beziehung aufzubauen zu einem Einkäufer, das funktioniert auch nicht, weil als Einkäufer bin ich tendenziell an Inhalten und an Wertschöpfung, vielleicht auch an Innovation interessiert und weniger an persönlichen Themen. Und die Trennung, das sehe ich schon, dass das in vielen Verkaufstrainings, die ich ja auch selber erlebt habe, immer wieder so zum Thema wird. Nach dem Motto, meine Kunden kaufen ja von mir, weil ich so ein cooler Typ bin. Oder auch das Zitat, Menschen kaufen von Menschen. Und das stimmt ja nicht. Das stimmt nur, wenn wir das ergänzen, nämlich Menschen kaufen von Menschen, die Nutzen bringen. Und da lohnt es sich eben als Verkäufer besser hinzuschauen, okay, welchen Nutzen, Mehrwert, Wertschöpfung, was hat denn dieses Buying Center, der Einkauf davon, wenn die jetzt mit mir zusammenarbeiten? Ne, verstehen die das auf der kaufmännischen Ebene und vielleicht weniger auf der inhaltlichen? Und das ist so dieses, was es gilt, rauszuarbeiten, es gibt keinen Beziehungsverkauf im professionellen Einkauf.
Ich glaube, ganz, ganz wichtiger Punkt, weil tatsächlich dieser Satz, Menschen kaufen von Menschen, der steht nicht nur auf den Küchenkalendern, sondern der wird immer noch und wurde auch immer so gelehrt, ne? Dass man so gesagt hat, bring das Menschliche mit rein. Ne? Und das ist nochmal ganz wichtig, glaube ich, wenn man jetzt über Gespräche mit Einkäufern redet. Das mag in der Fachabteilung nochmal anders sein oder bei den Anwendern, aber ich finde das hochinteressant, dass du das so präzise auch hier formulierst für den Einkauf. Für den es wichtiger ist, Nutzen zu bekommen, der will sehen, dass der Verkäufer die Prozesse verstanden hat und irgendwo einen Nutzen definiert, wo du sagst, da bin ich bereit, den Preis für zu zahlen.
Also ich würde es auch jetzt nicht zu klein reden. Ne? Das ist ja immer so was bekommen wir in so einer Geschichte erzählt. Natürlich weiß ich, dass Entscheidungen auch im Business mit einem emotionalen Teil des Gehirns getroffen werden. Ne, wir bekommen nicht raus. Ich kaufe natürlich lieber von einem Menschen, der mit mir gut im Gespräch ist und wo es einen guten Flow gibt, wie von einem, sagen wir mal, Vollpfosten.
Ja, sehr gut ausgedrückt, gefällt mir. Aber du hast es ja auch schön differenziert in Gesprächsbeziehungen und das macht es dann auch leichter, das zu akzeptieren. Ich habe noch eine Frage in Richtung, gibt es Verhandlungstechniken oder Taktik, wo du sagen würdest, so, die sind eindrucksvoll, haben auf mich gewirkt und die sind hilfreich, die Verkäufer einsetzen sollen. Wir haben ja ein bisschen gesagt jetzt, was ist nicht so wichtig oder was macht wenig Sinn, aber gibt es Dinge, wo du sagst, boah, diese Techniken oder diese Taktiken, die sind clever gewählt und haben dich beeindruckt?
Naja, das gilt ja für beide Seiten. Immer wieder herausragend gut funktioniert und was ich selber auch erlebt habe, ist, wenn eine Verkaufsmannschaft vor mir gesessen ist und dann mit einem Angebot ankommt, was auf mich zugeschnitten ist, ja, wo ich merke, okay, die haben sich vorbereitet, die haben sich was überlegt und werden auch sehr schnell sehr konkret und sagen, okay, nächste Jahresvereinbarung beispielsweise, ne, da können wir das und das machen und das bedeutet zum Beispiel auch eine Konditionsverbesserung. Das heißt, diese Verhandlungsbereitschaft und auch schon mal einen Anker und ein gutes Angebot mit an den Tisch zu bringen. Das finde ich immer extrem spannend, weil ich dann merke, okay, da sitzt eine Mannschaft vor mir, die haben auch Lust zu spielen. Die haben sich einen gewissen Spielraum bewahrt, ja, stehen auch nicht mit dem Rücken an der Wand, sondern die sagen, okay, come on, lass uns einen Deal machen, lass uns überlegen, wir haben was mitgebracht und jetzt gib uns die Antwort, ob du da Lust drauf hast und vielleicht auch das, was an Gegenleistung hier verknüpft ist, hast du auch Lust, das mitzumachen und mit reinzugeben. Und das finde ich immer wahnsinnig spannend, wenn es auch von Vertriebsseite kommt. Weil umgekehrt, das Schlimmste, was ich von Vertriebsseite finde, ist, wenn versucht wird, über so klassische Manipulationstricks, ja, also es gibt so ein Buch von Robert Cialdini, ich glaube, das hat jeder Verkäufer unter Kopfkissen liegen, über Knappheit und soziale Bewährtheit und da wird irgendwie Name-Dropping gemacht und wenn da praktisch versucht wird, so ein Gespräch aufzubauen, wo gar nicht verhandelt wird. Ja, also Ziel von Verkauf ist in Ordnung, dass man irgendwie ein Produkt zum bestmöglichen Preis mit der größtmöglichen Menge loswerden möchte. Verhandlung hat andere Spielregeln. Also da dürfen diese Manipulationstricks, aus Einkaufssicht brauche ich die nicht. Und da fällt auch ein Profi nicht drauf rein. Und deswegen so diese Mischung zu haben, verhandlungsbereit zu sein, flexibel zu sein, Ideen zu haben, schon mal ein konkretes Angebot zu nennen, was halt nicht nur einseitig drauf aus ist, ah, wir machen wieder die Preise rauf und dann schau, wie du zurechtkommst.
Zum Schluss stelle ich dir jetzt noch im Namen der Zuhörerinnen und Zuhörer die 1000 oder 1 Million, sagen wir 1 Million Euro Frage. Was sind die 3 wichtigsten Tipps, die du uns mit auf den Weg gibst, um in Verhandlungen erfolgreich zu sein? Kann man ja so ein bisschen kondensieren, glaube ich, auch aus dem, was du so gesagt hast bis jetzt.
Also wenn ich nur eine hätte, dann wäre der eine wäre überhaupt zu verhandeln. Und wenn wir dann die 3 nehmen, sind im Grunde, mach deine Vorbereitung mit Bezug zum kommenden Gespräch. Also nicht nur Kreditreformauskunft und irgendwelche Datenzahlen, Fakten aus irgendwelchen Systemen. Das muss alles sein, nicht falsch verstehen. Natürlich weiß ich, um was es hier geht. Ich habe mich auch bei den Zahlen und Daten vorbereitet. Nur wenn ich wirklich in die Verhandlung gehe, was verwende ich denn im Gespräch? Wie bringe ich das an den Tisch? Welche Ziele habe ich? Das muss ich wissen und auch vorbereitet haben. Und noch wichtiger ist, wie formuliere ich die denn im Gespräch? Und wenn das in der Vorbereitung eine Rolle spielt, das wäre Punkt 1. Punkt 2 ist immer beim Thema, ich möchte das Gespräch führen von Anfang an. Driver's Seat, sage ich dazu. Wie komme ich in den Fahrersitz? Also von der Agenda über Frames, Anker zu setzen, Fragen stellen. Und auch das habe ich vorbereitet. Wenn ich mir vornehme, wenn ich weiß, dass eine Ankertechnik eine coole Sache ist, die sehr wirksam ist, dann überlege ich mir, welchen Anker setze ich denn? Wie formuliere ich das? Das ist mein Text. Und der dritte Punkt ist keine Drohung. Es wird ganz oft immer wieder gesagt, ja, man braucht einen Plan B und du brauchst eine Alternative. Ohne Alternative kann man nicht verhandeln. Okay, stimmt in einer gewissen Weise. Wenn ich eine Alternative habe, habe ich vielleicht weniger Druck und weniger Stress. Meine Idee ist, mach doch zuerst mal deinen Plan A gerade. Also schärf den so lange, bis er sitzt. Sorg dafür, dass dein Plan A richtig gut ist, dass der verstanden werden kann, dass du den formulieren kannst, dass du da Hartnäckigkeit hast. Und der Plan B, also sprich zum Beispiel ein Alternativlieferant oder als Verkäufer zu sagen, naja, ich habe 5 Kunden, ist mir ja egal, wer es nimmt. Das wird ganz schnell zur Drohung. Ja, und wenn du eine Drohung aussprichst im Gespräch, dann ist aus meiner Sicht das Gespräch vorbei.
Ja, das hast du ja auch gerade nochmal so gesagt, wenn man sehr stark über die Fachabteilung kommt und sagt, im Grunde genommen, die wollen und du brauchst jetzt nur einen Haken dran zu machen, ist das ja eine Drohung, das hast du ja auch gesagt. Das sollte man tunlichst vermeiden. So habe ich dich verstanden. Das ist
ja, du willst den Prozess so gut kennen, dass ich halt eben andere Möglichkeiten noch offen lasse. Ja? Dass der Einkäufer nicht das Gefühl hat, ah, jetzt stehe ich praktisch buy or die. Ne? Nimm's oder lass es, ist die schlechteste Situation. Und das hat natürlich auch in einem Gespräch, in der Verhandlung nichts verloren. Ne? Ja. Dass ich, wenn ich die Aussage treffe an einem Punkt, das ist immer die schlechtmöglichste Variante.
Lieber Volkmar, ich sag mal ganz herzlichen Dank im Namen aller, die hier reinhören werden. Und ich bin mir sicher, das werden ganz viele sein, weil das ein hochspannendes Thema ist. Und vielleicht können wir uns ja zu einem Teil 2 nochmal verabreden, weil ich glaube, wir sind da noch lange nicht am Ende. Da kann man ruhig noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Also nochmal an dich ganz herzlichen Dank für die Zeit. Und was noch wichtiger ist, die guten Impulse, die du gesetzt hast. Ich finde es sehr beeindruckend. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, weitere Informationen zu diesem Podcast, aber auch zu Mercury International, finden Sie unter www.mercury.de. Viel Spaß beim Reinhören und Umsetzen der Impulse, die wir von Volkmar Neher bekommen haben.
Ja, dann vielen Dank und dann freue ich mich auf Teil 2.